Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell. Guten Tag. Gute Kai. Heute mal ohne so richtig guten Cold Opener. Heute ist es ein interessantes Gespräch, was auf dich zukommen wird, worauf wir uns auch ja ganz besonders freuen. Bevor wir damit aber einsteigen, wollten wir euch noch mal ein bisschen erinnern, das Gewinnspiel zu Heldenqueste läuft noch. Ja, wie ihr dran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am besten, wenn ihr euch die Folge dazu anhört. Und wir würden uns über ja, rege Teilnahme freuen.
Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht, dass du heute keinen Opener gemacht hast.
Ja.
Die waren die letzten Male so gut.
Naja, gut. Ja, aber wie willst du eine Interviewfolge an Cold openen? Vielleicht... Ja. Der Coldest Opener wäre jetzt einfach, einen Gast reinzuholen und zu sagen, erzähl mal was von dir. Aber so fies will ich nicht sein. Wir haben heute, ja, es ist im Zuge der Otavio-Woche, wenn man es so nennen möchte. Und da ist es jetzt kaum überraschend, dass wir heute jemanden von Otavio da haben. Der Johannes ist da. Und damit sage ich Hallo, Johannes.
Hallo, Lars. Hallo, Kai. Freut mich, bei euch zu sein heute.
Wir freuen uns, dass du da bist. Vielleicht... Für die Leute, die dich nicht kennen, so ein ganz klassischer Interview-Einstieg. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Johannes. Ich bin Verlagsleiter bei Otavio und auch Redakteur bei Ulysses Spiele. Bin da dem Rollenspielsystem DSA zugeteilt, also das schwarze Auge.
Cool. Und wie lange bist du schon in der Brettspielindustrie tätig?
Also, wenn wir das Rollenspiel mitzählen, dann ungefähr acht, ein bisschen mehr als 8 Jahre mittlerweile, die den Weg aus dem Rollenspiel raus ins Brettspielgeschäft haben wir erst vor relativ kurzer Zeit, vor ungefähr 1,5 Jahren gewagt. Da war ich direkt von vorne mit dabei.
Und du hast so richtig diese Pen-and-Paper-Geschichten, also die Bücher, Regelwerke, Geschichten, das hast du betreut dann sozusagen?
Genau, richtig. Also, als Redakteur komme ich seltener zum selber Schreiben, als ich es oft gerne würde. Meistens ist man eher so ein bisschen eine Hebamme für Projekte. Aber im Laufe der Jahre sind auch sehr viele Zeilen aus meinen Fingern herausgeflossen.
Cool. Und hast du auch so aktive Runden, die du betreust oder in denen du spielst?
Ja, jede Menge. Tatsächlich nicht nur für DSA. Ich habe auch eine sehr aktive D&D-Runde. Ich habe eine Call of Cthulhu-Runde. Wir haben noch so ein paar kleinere Runden, in denen man sich unregelmäßig trifft, um dann ein paar nischigere Rollenspiele auszuprobieren. Also ja, das Hobby lebt und gedeiht in meinem Leben definitiv weiter.
Du Kai, das ist ja so ein bisschen so ein Blindspot noch bei uns, wo wir uns beide auch häufiger drüber unterhalten, weil wir eigentlich so im Grunde schon Lust drauf hätten. Aber es krankt so ein bisschen an der Gruppe, einem Spielleiter und so Geschichten.
Ja, das stimmt. Ja, wir hatten ja in der Folge zu Heldenqueste schon kurz drüber gesprochen, dass das ja so ein bisschen der Cuvée sein soll, auch zwischen einem Einstieg ins Rollenspiel-Setting versus Einstieg für Rollenspieler eher ins Brettspiel-Setting. Und wie das funktioniert hat, könnt ihr ja in der Folge hören für uns. Aber prinzipiell wäre auch so für mich so ein bisschen die Frage, ich hatte da mal vor ein paar Wochen so ein bisschen recherchiert, ob es denn nicht auch, sage ich mal, Game Master-freie Rollenspiele gibt, die auch kooperativ spielbar sind. Ich weiß nicht, Johannes, ob du da was weißt. Ich hatte da so ein, zwei Sachen mal gefunden beim, ich glaube, System Matters Verlag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die hatten so ein, zwei Sachen. Aber so richtig durchgestiegen bin ich da nicht. Ich weiß nicht, ob du da was weißt.
Es gibt viele Ansätze in die Richtung. Eins steht aber definitiv fest, so ein Spielleiter gibt dem Rollenspiel wirklich viel. Und den einfach zu ersetzen, ohne dass was dabei verloren geht, ist wirklich, wirklich schwierig. Ich behaupte sogar, dass das gar nicht so einfach machbar ist. Aber es gibt einen Haufen gute Ansätze. Vom System Matters Verlag gibt's da einiges. Uhrwerk hatte auch ein bisschen was im Angebot. Pegasus hat ein paar Vorstöße in die Richtung gemacht. Also es gibt viele Möglichkeiten, mal so das Thema Rollenspiel, Pen and Paper auszuprobieren, ohne sich direkt groß als Spielleiter zu committen bei sowas. Trotzdem gibt's einfach gewisse Vorzüge davon, wenn man jemanden hat, der diese Rolle einnimmt.
Ja, aber es ist halt so ein, also für mich ist es zumindest so, dass es halt dann so eine Einstiegshürde darstellt, weil es ist halt, ja, ich bin Brettspieler und ich habe vielleicht auch ein bisschen Fantasy-Literatur gerne gelesen, aber ich bin dann halt da dieser komplett Noob, der da hinkommt und sich und dann so einsteigen will. Das fühlt sich halt schon immer so ein bisschen, oder ja, hindert mich halt dran.
Ja, darüber hinaus hapert es bei uns ja auch oft an der schieren Spielerzahl. Ja, wir sind ja halt meistens zu zweit und für die meisten Rollenspiele brauchst du halt dann irgendwie noch mindestens ja eher drei, idealerweise wahrscheinlich noch mehr Spieler, ne?
Auch nicht zwangsläufig. Also es gibt auch viele, viele Rollenspiele, die wirklich auf Solo-Game ausgelegt sind. Also von wegen, man hat einen Spieler und einen Solo-Spieler dabei. Da hatte ich auch ein paar sehr, sehr spannende Runden mit sehr intensiven Geschichten dabei gehabt. Also das gibt's durchaus auch, ja.
Klingt eigentlich noch eine coole Variante, die wir mal probieren könnten.
Ja, da hatten wir ja schon mal so das Thema mit dann kompetitiv und wenn du dann gegen mich gehst. Mal gucken, wie lange wir dann nicht miteinander reden. Hey. Ne?
Nein. Nee, man darf das nicht kompetitiv sehen. Okay. Das ist immer noch kooperativ. Ich meine, letzten Endes, das Ziel des Ganzen ist es, eine coole Geschichte zu erleben. Und der Spieler ist ja gar kein Gegner dieses Ziels dabei. Das man kann das anders sehen.
Ja, aber es ist dann natürlich, jetzt mal angenommen, wir würden das versuchen, so aus der kalten einen Spielleiter darstellen. Das ist natürlich auch eine spannende Aufgabe. Oder hast du da irgendwelche Ideen oder Tipps, wie wir da rangehen könnten? Also wir haben wirklich beide Lust eigentlich, mal das zu probieren.
Also eins kann ich dir versichern, lieber Lars, es tut gar nicht so weh. Okay. Das ist einfach, also man soll natürlich nicht direkt einsteigen mit Gott, ich nehme diese 1000-seitige Kampagne und guck mir das an und dann können wir das sofort alles losnehmen. Das ist natürlich der falsche Weg dabei. Es gibt super viele ganz, ganz simple Systeme, wo man irgendwie dann so One-Page-Rules-mäßig sich einfach das kurz anguckt und es mal ausprobiert. Wir haben uns tatsächlich gerade mit unserem Label Ottavio auch auf die Fahnen geschrieben, diesen Gap zwischen Brettspiel und Rollenspiel zu schließen und haben exakt um diese Erfahrung, die ihr gerne mal machen würdet, vor der ihr aber Angst habt, euch ein bisschen zugänglicher zu machen. Dafür haben wir natürlich ein paar, also exakt um das einfacher zu gestalten, haben wir beispielsweise die Adventure in a Box-Reihe. Das sind Pen-and-Paper-Spiele, die so ein bisschen ähnlich wie ein Rollenspiel ablaufen, aber sehr viel reglementierter sind, sehr weniger, also man braucht nicht diese ungerichtete Kreativität, die im Rollenspiel ganz oft mit integraler Bestandteil ist, die ist dann nicht nötig. Stattdessen wird man sehr an die Hand genommen. Es gibt einen Spielleiter, der kriegt aber wirklich alles direkt an die Hand gegeben, was er braucht in dem Moment. Das ist halt so unser Ansatz, um auch Brettspielern, die noch ein bisschen Respekt vor dem großen Themenkomplex Rollenspiel, die Angst so ein bisschen zu nehmen.
Wobei du, Lars, du hast doch auch, glaube ich, in einer unserer Folgen schon mal erzählt, dass du früher die DSA-Brettspiele auch gespielt hast und da schon Erfahrung hast, eigentlich in dem Setting zumindest, oder?
In dem Setting ja, aber das war ja schon, also da gab es zwar einen Spielleiter, aber das war ja schon so ein Skript, was man eher abgehandelt hat. Mhm. Ich weiß nicht, dieses Dorf der Verdammten hieß es, glaube ich.
Oh Gott, ja. Ja. Oh, ich erinnere mich.
Ich weiß, ich bin ein alter Mann, das ist fürchterlich. Nee, aber das hat ja relativ wenig mit, da ist ja wirklich dieser Spielleiter der Gegner und spielt, und du hast dieses One versus Many-Gefühl dabei. Aber du hast jetzt gerade so den Brückenschlag eigentlich gemacht und uns beide wieder ein bisschen eingefangen aus unserem Pen-and-Paper-Ausflug und hast uns zu Ottavio zurückgebracht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, vor der Messe habe ich Ottavio nicht gekannt, also gar nicht.
Das verstehe ich sehr, wir sind halt auch sehr frisch und sehr neu.
Und deswegen fand ich das auch so faszinierend und da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, auf der Neuheitenshow zuerst und dann auch an eurem Stand. Und also was für mich immer noch so ein Buch mit 7 Siegeln ist, ist dieses, wie gehört Ottavio und Ulysses zusammen? Was soll das so sein? Wie habt ihr euch da so aufgestellt? Kannst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen?
Na, mit Ulysses haben wir mittlerweile, ich glaube in diesem Februar sind es 30 Jahre, dass die Firma besteht tatsächlich. Also seit 30 Jahren vertreiben wir schon Rollenspiele und sehen da natürlich so eine gewisse Dynamik und eine Entwicklung in unserer Kundschaft natürlich auch. Und ein wichtiger Punkt ist dabei, dass Rollenspieler auch älter werden. Das bleibt natürlich nicht aus. Und einem jüngeren Publikum, einer jüngeren Kundschaft, die den Spaß am Rollenspiel näher zu bringen, ist gar nicht so einfach, denn die Menschen verändern sich einfach auch sehr. Die Generationen, die nach uns kommen, sind nochmal sehr viel anders, ticken ganz anders. Mhm. Und mit dem klassischen Rollenspielansatz kann man heutzutage die jungen Leute vielleicht nicht mehr ganz so sehr begeistern wie die alten Hasen früher. So die Aussicht, sich tief in hundertseitige Bücher hineinzuarbeiten und dann in so einer Welt zu versinken, das ist vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß. Mhm. Und Ansätze, wie wir da irgendwie so ein bisschen den Schulterschluss zwischen den Generationen gesucht haben, hatten ein paar gewisse Schwierigkeiten. Also ich möchte jetzt nicht zu tief ins Thema gehen, da könnten wir stundenlang drüber diskutieren. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass das, was uns am Rollenspiel so fasziniert, eigentlich gar nicht unbedingt so laufen muss, wie das einem die klassischen Rollenspiele vorschreiben. Stattdessen ist dieses Spielgefühl, was uns so sehr an unserem eigenen Hobby begeistert, etwas, was sich auch ohne Probleme in Brettspielen finden lässt oder an anderen Gesellschaftsspielen, an Kartenspielen oder was auch immer. Und davon ausgehend, dass wir einfach mal Lust hatten, ohne die Fesseln des althergebrachten Rollenspiels nochmal so in einem kreativen Prozess Möglichkeiten zu finden, dieses Spielgefühl zu transportieren, haben sich dann über mehrere Monate bis Jahre bei einigen von uns so ein paar Ideen ergeben und die haben wir dann hin und her gewälzt und irgendwann dachten wir, boah, eigentlich spricht gar nichts dagegen, wenn wir damit einfach mal an den Start gehen und ein paar Spiele rausbringen in die Richtung. Das hätten wir dann natürlich einfach als Ulysses machen können. Ich meine, wer hätte uns gehindert? Wir haben einen Verlag dafür. Klar. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, uns da so ein bisschen von zu distanzieren und zu emanzipieren, um dadurch dafür zu sorgen, dass Interessierte nicht schon voreingenommen an die Sache herangehen und sich dann zum Beispiel schon denken, boah, das da vorne, das ist ein Ulysses-Produkt, ja, das ist ja Rollenspiel, dann ist das ja gar nichts für mich.
Ja, verstehe ich, ja. Aber gehört jetzt Otavio zu Ulysses?
Ja.
Okay, also ist so eine Brand, die ihr mehr oder weniger platziert habt am Markt.
Genau, das ist jetzt ein eigenständiges Label. Oh, cool. Wir haben pro forma Mitarbeiter, die für Otavio zuständig sind und Mitarbeiter, die für Ulysses zuständig sind. In der Realität sieht das natürlich ganz anders aus und irgendwie hilft jeder bei allem mit, wie das immer so ist.
Ja, klar. Naja, kannst du ungefähr was zur Größe sagen? Also wie viele Mitarbeiter ihr bei Otavio aktuell ungefähr seid?
Wir sind zu viert aktuell.
Zu viert, okay. Wie teilt ihr euch so die Aufgaben auf?
Eine ganz klar zu beantwortende Frage. Wir tun's nicht.
Auch gut.
Nee, das ist so natürlich auch nicht ganz richtig. Wir haben, also es läuft so ein bisschen projektweise tatsächlich. Wir haben Projekte, für die ist der eine Autor, der andere betreut das so ein bisschen redaktionell. Wir haben zwei Teilzeitstellen, die sich um Illustrationen kümmern. Wir haben aber eine andere Stelle, die Artdirektion macht. Das ist alles so ein bisschen fließend und relativ dynamisch bei uns tatsächlich.
Okay, das heißt, diese Spiele, die kommen auch tatsächlich aus eurer Hand. Das ist nicht irgendwie, ihr kauft euch da so, ihr sitzt dann so im Kreis, lasst euch Sachen vorstellen und kauft die dann ein, sondern ihr setzt euch dann wirklich hin, schreibt die Texte, entwickelt die Grafiken und macht die Spiele wirklich selbst.
Es kommt tatsächlich auch vor, dass wir uns mit Freelancern treffen, die dann ihre Pitches an uns rantragen. Wir haben auch die ein oder andere Übersetzung bei uns im Portfolio, aber das Gros ist definitiv halt einfach von einem aus unserem Team, der hat eine coole Idee und wir denken uns, ja, das klingt doch nach einer coolen Sache. Da arbeiten wir mal dran, gucken mal, was wir daraus machen können. Und so sind dann die meisten unserer Spiele entstanden.
Cool. Ja, also du hattest, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, du hattest vorhin so ein bisschen auch gesagt, dass ja Ulysses ja auch sehr stark Rollenspielverlag eben auch einfach ist. Jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass es ja auch das ein oder andere Nicht-Rollenspiel bei Ulysses schon gab, oder? Also es gab ja zum Beispiel das Aventuria-Kartenspiel, ich glaube, Pathfinder habt ihr auch lokalisiert auf Deutsch, oder? Ja, mit Ulysses.
Genau, richtig. Ja. Ja, wir hatten tatsächlich immer mal wieder einzelne Vorstöße in eine Nicht-Rollenspiel-Richtung. Oh Gott, wir hatten ein paar DSA-gebrandete Sachen, zum Beispiel Orkensturm, falls euch das noch ein Begriff ist. Aventuria natürlich eine ganz große Sache. Oh Gott, ich glaube, vor meiner Zeit gab es irgendein Miniaturenspiel, Ninja Division oder so, irgendwie, was wir versetzt haben. Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Aber das waren dann eher immer so Dinge, die als Satelliten mitgeflogen sind und nie wirklich im Fokus standen.
Okay. Und weil wir jetzt eben schon über Aventuria gesprochen hatten, das ist nämlich tatsächlich bei mir jetzt auch gerade angekommen vor ein paar Tagen.
Ah, sehr gut.
Und einige aus unserer Community haben es auch schon gepostet, dass es bei ihnen angekommen ist. Also ich glaube, viele aus unserer Community haben das Projekt auch unterstützt. Und ich war jetzt so ein bisschen überrascht, beziehungsweise auf der Gamefound-Kampagne, über die ich das unterstützt habe, stand als Verlag Ulysses drauf. Jetzt auf der Box stand aber wiederum Otavio drauf. Mhm. Und wenn man, glaube ich, auf Boardgame Geek guckt, ist es irgendwie ein bisschen unklar. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ist das jetzt Otavio oder Ulysses oder beides oder?
Ja, es ist, theoretisch ist es beides irgendwie, aber also die Quintessenz ist, am Ende ist es gar nicht so wirklich wichtig. Relevant ist es vor allem am Ende für den Einzelhandel, denn da ist es eben, wie ich eben meinte, wenn Ulysses außen drauf steht, dann haben viele Einzelhändler und auch Kunden direkt für die Wahrnehmung, gutes Rollenspiel, das ist halt für mich nicht interessant. Aus dem Grund haben wir uns jetzt eben auch nachträglich bei dem Aventuria Crowdfunding dazu entschieden, das Otavio-Logo draufzupacken. In dem Fall Otavio Hardcore mit dem punkigen Otter. Es gibt allerdings auch englische Übersetzungen und bei Aventuria bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber weil im internationalen Standing dann Ulysses als Marke dann doch nochmal ein höheres Gewicht hat, wird dann auf den englischsprachigen Produkten am Ende Ulysses draufstehen, obwohl es das gleiche ist wie bei den Otavio-Produkten. Also es ist ein bisschen kompliziert. Letzten Endes ist es eigentlich das gleiche.
Am Ende brauchst du uns nicht zu interessieren, solange es Spielspaß macht. Ne?
Das hoffe ich doch sehr, dass es das tut.
Ja. Jetzt hattest du ja auch schon gesagt, ihr wollt also diese Brücke mehr oder weniger machen. Das hatten wir in unserer Folge auch so ein bisschen besprochen zu Heldenqueste und hatten dann so ein bisschen als provokante These im Raum, so ist es das Beste aus beiden Welten, das Schlechteste aus beiden Welten. Ist, im Grunde kann man es daran nicht festmachen und wie gesagt, wen das interessiert, hört euch die Folge an. Aber wie ist denn so die Resonanz aus dieser Rollenspielwelt, aus der Pen-and-Paper-Welt darauf, dass ihr diesen Vorstoß macht? Mhm. Weil ich weiß, dass das durchaus eine Hardcore-Community sein kann.
Das ist völlig richtig. Das ist sie definitiv. Und die Antwort auf die Frage ist wirklich wieder sehr vielschichtig, denn die Leute wollen ja völlig unterschiedliche Dinge von ihren Hobbys, ob das jetzt Rollenspiel oder Brettspiel ist, das befriedigt ja bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt viele Rollenspieler, denen es darum geht, dass sie ihrem Charakter die meisten Schaden machen und die besten Würfelwürfe haben. Und für die spielt es dann zum Beispiel am Ende gar keine so große Rolle, in welchem System das der Fall sein mag. Ebenso gibt es Brettspieler, bei denen es vor allem darum geht, irgendwie am Ende ein Erfolgserlebnis zu haben und das Spiel zu gewinnen. Das können Rollenspiele auch, aber anders. Ich kenne niemanden, der DSA je durchgespielt hat, aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, falls das der Fall ist. Am Ende, was das Beste aus beiden Welten ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Wir haben unsere Antwort darauf gefunden und haben das eben als Grundlage genommen, um die Adventures in the Box und generell die Otavio-Produkte zu designen und stehen da auch voll und ganz hinter.
Seit wann gibt's denn jetzt Otavio als Marke? Wenn ich mich richtig erinnere, so als die ersten Dinger kamen, so 2024 raus, auch mit hier Finsterwacht und so, glaube ich, ne? Oder
genau.
Gibt es den Verlag jetzt schon deutlich länger?
Wir hatten die ersten Adventures in the Box 2024 mit der Finsterwacht, genau. Die kamen damals aber als Preview-Version für Ulysses raus, weil Otavio irgendwie schon als geistiges Kind existierte, aber eher noch ein bisschen flüssig, möchte ich mal sagen. Also wirklich mit Logo und Markennamen und allem sind wir Anfang 2025 entstanden.
Okay, das heißt, die Messe in Essen war quasi für euch auch so ein erster Punkt, wo ihr euch so als, sag ich mal, Subverlag von Ulysses auch so ein bisschen vorgestellt habt.
Ganz
und da
genau.
Hatten wir ja auch dann auf der Neuheitenschau auch gesprochen. Ja, wie würdest du sagen, war so die Resonanz dann in Essen auf Otavio und die Produkte?
Die war super. Also wir hatten tatsächlich im Vorfeld ein bisschen Probleme mit den Lieferungen. Die Spiele sind wirklich sehr, sehr knapp angekommen. Und wir hatten dadurch ein relativ begrenztes Kontingent auf der Messe da, waren aber am Samstag mit dem meisten schon ausverkauft. Also wir konnten uns wirklich nicht darüber beschweren.
Das ist ja super.
Jetzt hast du uns so ein bisschen diese Otavio-Ulysses-Geschichte erklärt. Ich hatte aber noch ein Fragezeichen mehr oder weniger im Kopf. Es gab jetzt bei Otavio auch noch die Unterscheidung zwischen Story in the Box und Adventures in the Box.
Mhm, ganz genau. Da geht's letzten Endes so ein bisschen um die Frage der Zielgruppe. Das Story in the Box, was wir auf der Spiel 2025 dabei hatten, war auf die schwarze Katze als IP ausgerichtet. Wir hatten aber auch ein Adventure in the Box für die schwarze Katze da. Die haben sich allerdings inhaltlich insofern unterschieden, dass das Story in the Box sich eher an Familien mit Kindern richtet. Im Sinne von, es gibt einen Erwachsenen, der als Vorleser fungiert und dann durch die Geschichte führt. Und die Adventures in the Box sind ein bisschen anspruchsvoller, sowohl thematisch als auch mechanisch. Das Story in the Box ist wirklich sehr, sehr stark runtergedampft. Es gibt zwar Würfelwürfe, das System, mit dem gewürfelt wird, ist bei beiden relativ ähnlich. Aber sowas wie strategische Kämpfe gibt es zum Beispiel im Story in the Box nicht, im Adventure in the Box hingegen schon. Also es ist, letzten Endes ist es tatsächlich die Komplexität und damit einhergehend dann auch ein bisschen die Zielgruppe, die sich bei beiden stark unterscheidet.
Okay. Eine ganz spezielle Frage, die wir bei Heldenqueste hatten und die wir relativ am Anfang hatten.
Na klar.
Es baut ja auf diesem Hexen 1713 auf. Mhm. Ihr habt aber an keiner Stelle Hexen 1713 verwendet oder habt irgendwie darauf verwiesen oder diesen Schwung mitgenommen oder den Namen mitgenommen. Gab es dafür einen Grund oder also wollt ihr euch emanzipieren oder wolltet ihr, weil wenn man die Einführungsgeschichte liest, ist man ja sofort in diesem Universum drin oder in dieser Welt drin.
Ganz genau. Wir haben es tatsächlich bewusst eher klein gehalten und tief gestapelt dabei, weil es für die Spielerfahrung eigentlich nicht weiter relevant ist. Das heißt, wenn du dich schon in der Welt von Hexen 1713 auskennst, dann wirst du dich sofort zurechtfinden, du weißt sofort, was gemeint ist, du brauchst weniger Exposition, aber du hast dadurch keinen wirklichen Vorteil. Also die Spielerfahrung wird dadurch nicht besser. Genauso ist es beispielsweise auch bei Koboldjäger, was auch im Oktober erschienen ist auf der Spiel. Das kommt eigentlich aus der Welt vom Schwarzen Auge, aber man muss nichts über Aventurien wissen, um dieses Spiel spielen zu können. Und aus dem Grund haben wir das auch ganz bewusst so formuliert und so positioniert.
Ich glaube, unser Gedankengang war eher so ein bisschen, hätte es vielleicht sogar noch mehr Traction generiert, wenn da Hexen draufgestanden hätte oder DSA draufgestanden hätte, weil die Lore einfach so viel bekannter ist als jetzt, ne? Heldenqueste zum Beispiel.
Wir haben den Vorteil, dass wir sehr, sehr treue Kunden im Rollenspielbereich haben und die kriegen eigentlich alles mit, was wir machen. Da haben wir gut etablierte Kanäle. Deswegen sind wir recht zuversichtlich, dass alle Hexenfans von diesem Spiel erfahren haben.
Okay.
Und habt ihr da Rückmeldungen bekommen? Waren die glücklich mit dem, was ihr da gemacht habt? Oder war das eher so zwiegespalten?
Sie waren mit dem Spiel an sich waren sie sehr glücklich. Mit den Umständen nicht alle, denn zufälligerweise zeitlich ging mit der Veröffentlichung der Heldenqueste einher, dass im Rollenspiel von Hexen gar nicht so viel rausgekommen ist zu der Zeit. Mhm. Und die Fans waren deswegen so ein bisschen grummelig von wegen, so ein Spiel macht ihr aber keinen richtigen Rollenspielinhalte.
Okay.
Wir haben entschieden, dass wir mit diesem Feedback aber durchaus leben konnten.
Ja. Wir haben uns ja im Vorfeld, also bevor wir aufgenommen haben, nochmal ganz kurz schon unterhalten, so ein bisschen über dich und dass du aus dieser DSA, ja, RPG-Welt kommst oder Roleplay-Welt kommst. Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Lebenslauf? Ich finde das sau interessant, wie es dazu kommt, dass du jetzt Verlagsleiter bei Otavio bist, sozusagen. Wie der Weg dorthin war.
Ja, das ist eine wilde Geschichte. Also ich muss
das denke ich mir.
Als Disclaimer muss ich vorab sagen, dass die wenigsten Mitarbeiter von Ulysses wirklich mal gelernt haben, was wir hier machen. Mag auch daran liegen, dass Rollenspielredakteur nun mal kein echter Ausbildungsberuf ist. Ich für meinen Teil bin eigentlich studierter Chemiker, habe einen Masterabschluss gemacht und war auch mit meiner Promotion beschäftigt, habe über 2 Jahre meines Lebens in den Wunsch investiert, vielleicht irgendwann mal in die akademische Lehre zu gehen, hatte aber dann so einen Clash mit der Realität, der dann am Ende dazu geführt hat, dass ich der Wissenschaft den Rücken gekehrt habe. Und ja, was macht man, wenn man plötzlich so ohne seine Lebensziele dasteht? Man überlegt sich, was macht mir eigentlich wirklich Spaß in meinem Leben? Was könnte ich mir eigentlich wirklich vorstellen? Ja, zu der Zeit war DSA tatsächlich gerade ein relativ großer Teil meines Privatlebens und mehr oder weniger aus Spaß an der Freude habe ich dann mal eine Initiativbewerbung an Ulysses geschickt. Ja, und die hatten gerade Not am Mann anscheinend.
Cool.
Also es war eine Fügung von sehr vielen glücklichen Umständen, möchte ich.
Ich habe jetzt schon an vielen Stellen gehört, dass so Naturwissenschaftler, gerade auch so Mathematiker und auch Physiker in dieser Brettspiel- und auch Rollenspielwelt gar nicht so selten sind. Teilweise geht es dann natürlich auch um sowas wie Spielmechaniken, Spieltheorie und so eine Geschichten. Mhm. Das ist natürlich als Mathematiker ganz gut aufgehoben, um sehr mechanisch an so ein Spiel ranzugehen.
ist definitiv sehr wichtig. Ein wichtiger Bestandteil von vielen Spielen ist Statistik. Also man braucht so ein gewisses Gefühl für Zahlen tatsächlich und für Wahrscheinlichkeiten. Das ist bei ganz vielen Systemen wichtig. Wichtig ist auch so eine Denkweise, dass man sich einigermaßen in andere hineinversetzen kann und voraussehen kann, wie die eigentlich das aufnehmen, was man ihnen da vorsetzt. Das ist, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich glaube auch, dass das unter Naturwissenschaftlern eine recht weit verbreitete Fähigkeit ist. Vielleicht, weil man sich halt ständig mit so abstrakten Themen beschäftigen muss und irgendwie gucken muss, dass man trotzdem einen gemeinsamen Nenner findet, über den man reden kann.
Ja, super interessant. Ja, und jetzt wäre für mich auch noch so ein bisschen interessant, du hast jetzt ein bisschen deine Reise auch beschrieben, wie du jetzt da hingekommen bist, wo du heute bist, aber was macht denn so ein Verlagsleiter eigentlich den ganzen Tag? Außer mit so Dullis sprechen wie uns.
Ach, wenn ich das selbst so genau wüsste, du. Nee, tatsächlich hat sich an meiner alltäglichen Realität gar nicht so furchtbar viel geändert im Vergleich zu Redaktionsjob vorher. Es sind jetzt aber halt nicht mehr unbedingt Texte, die ich reinbekomme und abnehme, bewerte, überarbeite, sondern es sind halt jetzt eher Spielideen. Bei mir laufen die inhaltlichen Fäden der ganzen Notavio-Produkte zusammen. Die Texte sind immer noch sehr viele Texte natürlich. Die Designs, die Illustrationen und so weiter, die landen alle bei mir am Schreibtisch und ich koordiniere dann eben alle Menschen, die daran arbeiten. Es ist tatsächlich auch viel Kommunikation mit unserem Vertriebspartner Asmodee, die bei mir stattfindet. Es ist viel organisatorischer Blabla, sowas wie, lass uns mal Veröffentlichungstermine festlegen. Oh, wir müssen sicherstellen, dass aber die Lieferung an der und der Stelle gesplittet wird, blablabla. Bla, bla. Das alles gehört irgendwie auch mit dazu. Also es ist ja ein sehr, sehr großes Sammelsurium von vielen kleinen Aufgaben. Und man muss gucken, dass man die großen dabei nicht aus den Augen verliert.
Ja, klingt cool. Das ist auch immer mir in meinem beruflichen Werdegang immer super wichtig gewesen, dass irgendwie so der vom Tagesablauf her, dass nicht immer das Gleiche passiert. Und es klingt zumindest so, als wäre das bei dir auch so.
Ja, hundertprozentig. Also Routine würde mich innerhalb kürzester Zeit umbringen.
Ja, ich finde, das ist schon ein Privileg. Ja, ich habe das bei mir im beruflichen Umfeld auch. Deswegen, ich weiß das immer sehr zu schätzen.
Absolut.
Jetzt hast du eben schon angesprochen auch die Vertriebspartnerschaft mit Asmodee, das ist ja auch noch relativ frisch, ne? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war das kurz vor der Spielwarenmesse in Nürnberg erst, wo das auch so die Runde gemacht hat, oder? Oder ich habe das Announcement einfach zu spät gelesen, aber was genau bedeutet das denn, dass jetzt sowohl ja Otavio als auch Ulysses, wenn ich es richtig gesehen habe, diese Vertriebspartnerschaft mit Asmodee jetzt hat?
Tatsächlich ist es primär Otavio. Asmodee ist unser Großhändler sozusagen. Das heißt, über Asmodee läuft die gesamte Belieferung auch der lokalen Spieleläden. Im Rollenspielbereich machen wir das über den Burst und über Libri, glaube ich. Da bin ich aber nicht so sehr im Game drin. Und die Kooperation mit Asmodee haben wir schon ein bisschen länger, haben wir jetzt aber noch mal so ein bisschen, also ich glaube, dass das jetzt so noch mal eine, wie heißt denn das? Erneuerung ist nicht das richtige Wort. Ich hab Feierabend und ich habe keine Ahnung mehr von Worten. Das
ist kein Problem.
Nee, Asmodee hatte auch auf der Spiel schon unsere Produkte da in der ersten Welle. Und das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Und dann haben wir beschlossen, ja doch, wir können zusammen, wir wollen auch weiterhin zusammen. Dadurch, dass wir jetzt im Rollenspielbereich ein Übersetzungsdienstleister für Studios im Besitz von Asmodee sind, ist dann die Zusammenarbeit nochmal von anderen Ebene enger verzahnt. Genau, das ist alles ein großes Konstrukt der Kooperation, was wir da haben.
Vielleicht darf ich würde dich gerne was Provokatives fragen. Wenn es zu weit geht, sag's einfach, aber was ist der Vorteil daran, Asmodee als Vertrieb zu haben? Und beziehungsweise braucht ihr das? Ist Ulysses nicht in der Lage selbst? Also ich meine, die Brettspielläden vor Ort, wir haben verschiedene Online-Handel, selbst einen Online-Shop aufmachen, ist ja jetzt auch keine Zauberei. Also wozu braucht's Asmodee eigentlich?
Das ist eine absolut legitime Frage, die ich dir sehr gerne beantworten werde. Ihr beide wart auf der Spiel da in 2025 und ihr wisst, wie es da aussah. Ihr wisst, wie unglaublich viel von allem da war. Es ist unheimlich laut, unheimlich vielschichtig in der Brettspielwelt. Es gibt so unglaublich viele neue Veröffentlichungen jedes Jahr. Es ist schwierig, da aus der breiten Masse hervorzustechen und Sichtbarkeit für sich in Anspruch zu nehmen. Und gerade was das betrifft, ist Asmodee einfach ein unglaublich wertvoller Partner, weil die uns helfen, gesehen zu werden.
Okay.
Die haben eine ganz andere Reichweite, als wir das hätten. Und das ist einfach was, was uns gerade jetzt beim Beginn, bei der Etablierung dieser neuen Marke Otavio unheimlich hilft.
Okay, verstehe ich.
Das heißt, die promoten euch dann zum Beispiel auch auf ihrer Webseite und so, ne? Habe ich schon gesehen, glaube ich, sogar jetzt in den letzten Wochen.
Genau, richtig. Die führen unsere Produkte in ihrem Sortiment. Es gibt immer mal wieder Veranstaltungen, wo Asmodee verschiedene Einzelhändler einlädt. Da werden wir dann auch gefeatured, sind dann mal als Gäste da und können was vorstellen. Sowas in der Art. Auf Veranstaltungen haben die unseren Kram mit dabei. Das rentiert sich für uns am Ende definitiv.
Aber wenn ich jetzt einen Heldenquest, ich bin eine Privatperson, will einen Heldenquest online bestellen, bestelle ich das dann bei Asmodee oder bei euch oder ist das gehuppt wie geduppt?
Ich glaube, bei Asmodee selber kannst du das gar nicht bestellen, okay, weil die nur B2B machen. Du hättest die Möglichkeit, das bei uns direkt zu bestellen, im Online-Shop oder bei jedem beliebigen Spielehändler. Ich glaube, viele Buchhandlungen haben auch viel unserer Produkte. Das heißt, im Einzelhandel hast du da als Verbraucher viele Möglichkeiten. Ich glaube aber, Asmodee wollte das irgendwie auch, dass sie B2C machen, aber ich bin nicht so tief mit den Prozessen bei Asmodee involviert.
Ja, es hatte mich nur überrascht, das zu sehen. Das ist ja so, ja, nicht so lange vor unserem Interview hier bekannt gegeben worden. Mhm. Und da haben wir gerade auch so mit dir schon geschrieben über möglichen Terminfindung und so weiter. Und dann kam diese Meldung. Ich dachte auch, guck, was bedeutet das jetzt für Ulysses, also, und für Otavio? Aber das ist wirklich nur, es ist de facto die Unterstützung beim Vertrieb. Es ist nicht so, dass ihr jetzt im nächsten Jahr auf der Spiel in Halle 7 sein werdet, am Asmodee-Stand an der Seite, sondern...
Nee, wahrscheinlich nicht. Asmodee hat tatsächlich einen ganzen Haufen von Partnern, denen sie da zusammenarbeiten. Die wollen sich natürlich auch ganz bewusst als extrem wichtigen globalen Player in Sachen Brettspielen beim Vertrieb positionieren. Und deswegen sind wir natürlich auch ein wertvoller Bestandteil für ihr Portfolio. Es mag durchaus vorkommen, dass wir irgendwie bei kleineren Veranstaltungen mal mit am Asmodee-Stand stehen, weil es sich einfach nicht für uns lohnt, einen eigenen zu haben. Aber auf der Spiel... bin ich sicher, wird es auch weiter in den eigenen Otavio-Stand gehen.
Ja, cool. Jetzt haben wir ja schon so ein paar Mal auch über die Spiele und auch über Messen und so gesprochen. Habt ihr denn schon einen Plan mit Otavio oder hast du jetzt schon einen Plan mit dir und deinem Team, auf welchen Messen ihr dieses Jahr auch vertreten sein wollt?
Ich habe heute gehört, dass die Entscheidung dafür gestern gefallen ist. Ich habe sie aber selber noch gar nicht gehört.
Das ist sehr gut.
Also wir werden auf jeden Fall auf der Spiel wieder sein. Wir werden auf der Berlin Brettspielcon sein, auf irgendeiner Spiel doch, vielleicht auf mehreren, das weiß ich nicht genau. Und wir haben auch ein paar große Ulysses-seitige Veranstaltungen, auf denen wir natürlich auch mit Otavio sehr stark vertreten sein werden. Die Radcon sagt bestimmt vielen Rollenspielern was, euch als Brettspieler vielleicht nicht so sehr. Das ist auf jeden Fall ein großes Ding für uns.
Ja. Okay, cool. Ja, da werden wir uns ja, also mindestens in Essen werden wir uns ja hoffentlich dann wiedersehen spätestens.
Das hoffe ich.
Kannst du denn schon was spoilern, so Richtung Neuheiten für dieses Jahr? Habt ihr da schon was in der Planung, im Portfolio?
Wir haben einen Haufen Dinge in der Pipeline, ja. Wir haben ein paar Lizenzvereinbarungen geschlossen, die gerade im Bereich Adventure in a Box ziemlich interessant sein dürften. Und zum einen wollen wir was zu Bibi und Tina rausbringen, was dann eher wieder an eine jüngere Zielgruppe sich richten wird. Für Spieler eines etwas gehobeneren Alters ist dann vielleicht Jan Tenner als Marke ein bisschen interessanter. Wir haben außerdem auch eine Kooperation mit Kosmos zu den drei Fragezeichen, wobei ich nicht glaube, dass wir da bis zur Spiel schon was fertig haben werden. Das ist dann vielleicht eher was für nächstes Jahr. Oh Gott, was haben wir denn noch alles? Wir werden eine Erweiterung für Backstep Heroes rausbringen, aber ich glaube, die haben wir in Berlin schon dabei. Müsste mir den Verlagsplan nochmal genau angucken, um dir zu sagen, was wir jetzt in Essen frisch haben werden.
Ja, alles gut. War ja nur schon mal, um so ein gewisses Gefühl dafür zu kriegen, ob ihr da auch wieder ein bisschen was Neues haben wird. Aber es klingt ja auf jeden Fall nach einem spannenden Plan.
Oh ja.
Wird es denn das Kälte der Macht auch, geht ihr damit in den Retail auch? Werden Leute das dort kaufen können?
Genau, ja. Im Moment sind wir in der Auslieferung vom Aventuria Crowdfunding. Ich glaube tatsächlich, morgen werden die letzten Pakete verpackt, die dann aber schon im internationalen Bereich verschickt werden. Und die großen Boxen werden im Retail auch zu haben sein. Ich glaube sogar die Heldenerweiterungen, aber da weiß ich nicht ganz so genau, wie das da gedacht ist. Genau. Aber es wird, glaube ich, dann sich auf die deutschsprachigen Versionen beschränken.
Okay.
Jetzt könnte ich natürlich wieder derjenige sein, der mit der kritischen Frage um die Ecke kommt.
Tu's doch, trau dich.
Ja, ich wettere, in unseren Folgen so generell immer mal, wenn irgendwie größere Verlage auf GameFound oder auf Kickstarter irgendwelche Projekte machen. Mhm. Und sagt dann so, ja, das ist eigentlich für mich halt so ein Tool für den kleinen Independent-Verlag oder für denjenigen, der eine Idee hat, um die zu verwirklichen. Und ich finde es halt immer ein bisschen komisch, wenn ein Verlag, der an sich sowas ja auch selbst stemmen könnte, in das Crowdfunding geht. Mhm. Wie siehst du die ganze Geschichte und was war eure Überlegungen zu Aventuria?
Eine wichtige Sache ist dabei auf jeden Fall, dass Crowdfunding nicht mehr ganz das ist, was es mal war. Es wird natürlich auch immer heute noch sehr stark dafür genutzt, Projekte aus der Taufe zu heben, die vielleicht sonst nie existiert hätten. Wichtiger ist aber gerade auch für größere Verlage die Aufmerksamkeit, der Rummel, der darum so ein bisschen gemacht wird. Und das besonders im englischsprachigen Raum. Wenn wir Brettspiel-Crowdfundings machen, dann hat das irgendwie immer noch eine englische Version mit dabei, denn dafür brauchen wir das. Also um englischsprachigen Absatz zu finden, brauchen wir diese Crowdfundings, weil wir einfach sonst nicht die Wege dafür haben. Dass das letzten Endes ein bisschen zu Lasten der Einzelhändler geht, ist natürlich auch kein neues Thema. Das ist ja schon seit vielen Jahren auf dem Tisch. Wir haben für uns einen Umgang damit gefunden, dass wir gerade auch während Corona viele Unterstützungsprogramme für die Händler ins Leben gerufen haben, die da auch sehr rege genutzt wurden. Und selbst jetzt noch gucken wir, dass wir irgendwie mit exklusivem Material Promokarten, die es zum Beispiel nur bei den Einzelhändlern gibt, sowas in der Art, dass wir da eben trotzdem auch noch genug Aufmerksamkeit generieren, die bei den Einzelhändlern hängen bleibt. Letzten Endes ist es nicht unser Ziel, an den Einzelhändlern vorbei Geld zu machen. Das ist totaler Quatsch. Nur für die englischsprachigen Verkäufe ist es einfach notwendig, ein Crowdfunding zu machen.
Es ist ja auch nicht nur diese Geschichte mit dem Einzelhandel. Es ist ja auch so, dass da seid ihr jetzt nicht die großen Übeltäter in Anführungsstrichen, aber es gibt ja schon so ein paar Verlage, die da Riesenprojekte in einer gewissen Schlagzahl raushauen, die dann dafür sorgen, dass halt gerne mal so ein kleines Projekt untergeht. Deswegen wir auch als Podcast gerne mal so der kleine deutsche Verlag, der so sein erstes Projekt macht, unterstützen, zum Beispiel, indem wir da Folgen drüber machen und die pushen.
Das ist völlig richtig so und das soll auch genau so sein.
Ja. Weil die haben es halt echt nicht einfach. Also neben einem Awaken Realms irgendein Brettspiel rauszubringen, ist halt alles andere als easy.
Ja, das ist so. Ja, es war jetzt gerade letztes Jahr, ich meine im Oktober war das, wo es so ganz extrem war, wo ganz viele große Kampagnen gestartet sind von Awaken Realms, von Go On Board, The Witcher Legacy, was ja durch die Decke gegangen ist. Da mussten wirklich einige kleinere, egal ob jetzt deutsch oder nicht deutsch, erstmal egal, mussten ihre Projekte canceln, weil einfach zu viel Traction auf diesen größeren Projekten waren, die meiner Meinung nach am Ende eher eine Vorbestelleraktion sind als jetzt ein wirkliches Crowdfunding. Du hast eben auch schon gesagt, es hat sich durchaus geändert.
Ja.
Das glaube ich auch. Nur es ist natürlich schon wirklich traurig, dass gerade für so kleinere Verlage, die irgendwie wir haben ja auch teilweise mit so Leuten gesprochen, ne? Wir haben mit Tabletop Games über Under Our Sun gesprochen, mit hier dem Earth Tipping Point, der Crimson Company und so.
Dario.
Und die arbeiten teilweise seit 7 bis 9 Jahren an ihrem Brettspielen, haben dann quasi diesen One-Shot auf Crowdfunding und dann failen die quasi nur, weil Awaken Realms und Go On Board ihre nächsten 10-Millionen-Kampagnen da starten. Das ist schon so ein bisschen skurril irgendwie.
Ja, das ist richtig. Aber es ist leider halt irgendwie so ein bisschen Symptom unserer Zeit. Aufmerksamkeit ist ein extrem hart umkämpftes Gut. Und da besteht auch tatsächlich in der Industrie eine harte Ellbogenmentalität. Da habe ich leider auch noch keinen richtig guten Weg gefunden, da noch rumzukommen. Trotzdem ist es natürlich umso wichtiger, dass gerade Podcasts wie ihr dafür sorgen, dass eben auch kleinere Projekte da ihr Spotlight bekommen können.
Absolut, das werden wir auf jeden Fall auch so weiter handhaben, egal ob jetzt, weil wir wachsen ja auch schönerweise, das ist ja auch für uns gut, aber trotzdem werden wir weiterhin auch die kleineren deutschen Projekte so gut es geht unterstützen. Das haben wir uns auch jetzt in unserem Jahresrückblick so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir mindestens 1-2 Projekte pro Jahr da wirklich proaktiv auch unterstützen wollen. Was mich noch interessieren würde, Ulysses hat ja auch durchaus das ein oder andere Crowdfunding auf GameFound jetzt gehabt, habe ich gesehen, über DSA, über Hexen. Mhm. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sind dort immer nur die deutschen Varianten drüber gelaufen.
Genau.
Und ich war immer so überrascht, weil ich dachte so, Hexen noch nie gehört, DSA, und dann hatten die auf einmal instant 1000 Bäcker oder so. Also sie waren super schnell sehr erfolgreich. Gerade weil, das hast du ja auch schon gesagt, ihr eine sehr treue Fanschaft habt. was ja super ist, aber warum laufen dann so Dinger über Gamefound und nicht einfach über eine Vorbestelleraktion, wie es ja zum Beispiel jetzt, ne, Frosted Games zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, die haben wieder die ein oder andere Vorbestelleraktion für das ein oder andere Spiel gemacht. Mhm. Wieso macht ihr das nicht oder wieso macht Ulysses das nicht? Kannst du dazu was sagen?
Das liegt dann tatsächlich einfach an diesem Rummel, der sich daraus ein bisschen entwickelt. Das hat, okay. Crowdfundings haben dann so einen gewissen Event-Charakter, der eine gewisse eigene Traction erzeugen kann. Und wir haben gerade beim Rollenspielbereich haben wir halt beobachten können, dass das im letzten Endes keinen großen Unterschied macht, ob die, also anders, weiter ausgeholt. Wir haben uns Verkäuferzahlen angeguckt. Wir wissen, wie viel beim Einzelhandel über die Ladentische geht. Wir wissen, wie viel bei uns im F-Shop, also im Webshop, verkauft wird. Und eine reine Vorbestelleraktion bleibt bei beiden zahlenmäßig deutlich hinter dem zurück, was ein Crowdfunding schafft. Da ist es letzten Endes einfach eine Marketingkampagne, von der tatsächlich auch der Einzelhandel profitiert.
Okay.
Vielleicht mal anderes Thema, um mal von diesem bösen Thema oder den fiesen Fragen wegzukommen.
So fies fand ich die bisher gar nicht.
Ist ja auch nicht unser Anliegen, aber es gibt so, du kennst jetzt die, oder du hast die Welt kennengelernt als Redakteur und hast als Redakteur gearbeitet. Und jetzt hast du erzählt, bist du jetzt eher in so einer Position, wo Leute mit Ideen zu dir kommen. Mhm. Sei es jetzt interne oder ob ihr dann ja Leute habt, die vorstellig werden und euch was vorzeigen und so. Du kennst das Gefühl, wenn das Gegenüber sagt, ah nee, mach mal nicht und das machen wir nicht oder können wir nicht unterstützen oder nicht machen. Wie fühlt sich das von der Seite an, wo du jetzt bist?
Es ist immer schwierig, wenn man merkt, boah, da steckt richtig viel Leidenschaft, richtig viel Liebe hinter einem Projekt. Ich kann aber leider nicht anders, als es abzulehnen. Das hat dann ganz viele verschiedene Gründe. Meistens ist es einfach so, dass wir ein richtig cooles Spiel vorgestellt bekommen. Es passt aber einfach nicht in unser Portfolio. Wir haben mit Dotavio eine relativ deutliche Ausrichtung. Wir wollen Geschichten erzählen mit unseren Spielen. Und selbst richtig coole Spielerlebnisse, die mechanisch was zu bieten haben und die dann oft dann eben irgendwie auch kompetitiv richtig Laune machen, bringen aber einfach dieses Narrative nicht mit, was für uns der Kern unseres Labels ist. Und dann muss ich diesen Leuten einfach sagen, na, ich habe wirklich Spaß gehabt mit eurer Idee, für uns ist es aber nichts. Das ist aber an sich gar kein so großes Drama, denn ich bin mittlerweile lange genug in meiner Position, dass ich den Leuten einfach sagen kann, hey, ich habe aber einen Vorschlag, wo du vielleicht viel mehr Anklang bei deiner Idee finden kannst. Und dann steuert man sie einfach so in die richtige Richtung und am Ende wird dann vielleicht noch was Cooleres draus, als es bei uns hätte sein können.
Ja, also ich stelle mir das gerade mit so Leuten, die ja, die haben wir ja auch kennengelernt. Wir machen das jetzt seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr und haben halt in der Zeit halt Leute kennengelernt, die so für ihre Projekte brennen, die, wie Kai erzählt hat, teilweise 7, 8, 9 Jahre an dieser Idee oder sich mit dieser Idee schwanger tragen. Dann irgendwann hat man so diesen Mut und schreibt es mal auf, dann bastelt man sich selbst irgendwie das Spielmaterial zurecht und so einen ersten Prototypen und so. Und das stelle ich mir halt so schwierig vor, den Leuten dann zu sagen, weil es ist ja eine gewisse Hoffnung, wenn jemand vor dir sitzt und dir was vorstellt, da müssen wir ja nicht drum herum reden. Das ist eine gewisse Hoffnung auf eine Realisation. Absolut. Und boah, ich weiß nicht, ich glaube, das fühlt sich, also für mich wird sich das echt scheiße anfühlen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, wo man durch muss.
Das definitiv. Letzten Endes unterscheidet sich da aber die Erfahrung gar nicht so sehr, wie wenn du, stell dir vor, du hast ein Buch geschrieben, du hast einen Roman geschrieben und reichst den irgendwo ein zur Veröffentlichung. Da wird es am Ende ganz genauso laufen. Ja. Und gerade wo ihr halt erzählt habt, hier 7, 8, 9 Jahre auf einer Idee rumarbeiten, das ist manchmal ein Teil des Problems tatsächlich. Denn wenn du mit zu viel Liebe, zu viel Leidenschaft zu deiner Idee an andere herantrittst und das dann irgendwie so ein bisschen in Kontakt mit der Realität, wird jede Idee sich nochmal verändern müssen. Das ist ganz normal. Niemand trägt je ein fertiges Spiel an uns ran und wir denken uns, boah, ja, das drucken wir sofort, zack, fertig. Nee, so funktioniert das nicht. Wir gucken uns das an, wir geben Feedback dazu. Oft haben wir irgendwelche Ideen, was man vielleicht anders machen könnte, was vielleicht besser laufen könnte, wo man nochmal nachschauen könnte. Und oft genug passiert es dann aber auch, dass die kreativen Köpfe das einfach nicht wollen. Was völlig legitim ist. ich verstehe das durchaus. Man hat einfach die Liebe für seine Idee über viele Jahre hinweg mit sich mitgetragen und möchte deswegen vielleicht auch einfach gar nichts mehr dran ändern. Das beeinträchtigt aber am Ende dann doch die Chance, dass was draus werden kann, auf negative Weise. Und das ist eine Erfahrung, die jeder Kreative irgendwann im Laufe seiner Schaffensprozesse irgendwann machen muss. Und wenn man das so 2-3 Mal irgendwie erlebt hat und deswegen ein bisschen mehr ein Gefühl dafür hat, wie tief man eigentlich reingehen muss, bevor man die Idee mal mit der Realität in Kontakt bringt, dann hilft das schon sehr viel weiter.
Und wir haben in unserer Community auch so ein paar Leute, die ein bisschen am Brettspielen arbeiten oder halt auch schon selbst Spiele entwickelt haben. Und wie kommt es dazu, dass man vor dir sitzt und dir seine Idee pitchen kann? Also was ist der Prozess, der dahinter steht?
Normalerweise läuft es eigentlich so, dass ich eine Mail bekomme. Also wir haben eine Feedback-Adresse, da schickt man dann irgendwie mit seiner Idee was hin. Hier, das und das könnte ich mir vorstellen. Habt ihr Lust, euch das mal anzugucken? Ah, cool. Und das, also was wir dann auf gar keinen Fall gebrauchen können, ist ein fertiges Produkt. Denn niemand hat jemals die Zeit, sich damit auf eine angemessene Art und Weise auseinanderzusetzen. Es ist auch in den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen, dass Autoren an uns herangetreten sind und dann einfach ihren fertigen Roman einreichen. Das führt niemals zum gewünschten Ergebnis. Viel sinnvoller ist es, das Ganze auf den Pitch runterzubrechen. Schaffst du es mir auf einer halben Seite oder mit vielleicht unterstützt von ein paar Bildern zu erklären, warum ich mich für deine Idee interessieren sollte? Und das passiert häufig tatsächlich. Dann gucken wir uns das genauer an. Oft gibt es dann irgendwie so einen, weiß ich, einen Termin, wo die Leute vorbeikommen und uns das mal präsentieren oder in einem Call mal zusammensetzen. Genau, aber das Wichtigste ist immer dieser erste Eindruck, der auf möglichst wenig Raum eine coole Idee präsentieren muss.
Jetzt hattest du vorhin aber ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass so der USP von Otavio auch sein soll, ihr wollt Geschichten erzählen. Ich glaube, so hast du es mehr oder weniger gesagt.
Genau.
Und gibt es denn da spezielle Kriterien, wo ihr sagt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal so, Eurogames lehnen wir halt direkt ab, weil passt halt einfach nicht in dieses Schemata. Also sagt ihr dann, okay, wir präferieren halt schon kooperative Spiele, das ist ja auch so unsere Nische, die wir gefunden haben, und dann in dem Segment halt auch wirklich eher so storygetriebene narrative Spiele, oder seid ihr da wirklich eher offen und sagt, ob das jetzt ein Boss-Battle ist oder ein Dungeon-Crawler oder eher wirklich ein storygetriebenes Kampagnenspiel, ist uns erstmal egal, inklusive der Komplexität, die da vielleicht mit einherkommt.
Natürlich beugt man ganz gerne mal die Regeln, so wie es passt, wenn es sein muss. Nee, also wir haben keine festen Kriterien. Es ist nicht so, dass wir besondere Arten von Spielen automatisch ablehnen würden. Wir haben definitiv einen stärkeren Hang zu kooperativen Spielen, aber wir haben mit Backstep Heroes ja zum Beispiel auch ein gar nicht mal so kooperatives Spiel bei uns im Portfolio. Von daher, das sind wir nicht so festgefahren. Wichtiger ist einfach, dass wir anhand der Idee, also so eine Idee muss Bilder erzeugen, dass auf eine schwer zu beschreibende Art und Weise. Irgendwie eine Geschichte haben die meisten Spiele, aber ob sich das dann wirklich eignet, dann, ja, nicht unbedingt jedes, das sehe ich vollkommen.
Habe ich auch schon ganz andere Sachen erlebt.
Da hast du vollkommen recht. Aber die würden dann vielleicht von einem Skin profitieren. Naja, das geht vielleicht zu weit. Nee, letzten Endes. Also, es ist wirklich nichts, was man in Worte fassen kann, nichts, wo es eine Checkliste für gibt. Das ist eher so ein eher tatsächliches Gefühl.
Das ist, ich habe jetzt so nebenbei ein bisschen gelacht, aber das ist ja so, wenn man das sehr vereinfacht runterbrechen würde, könnte man ja sagen, es gibt so grundsätzlich Spieler, für die ist die Mechanik wichtig, Spieler, für die ist die Story wichtig. Ich habe zum Beispiel ein Riesenproblem mit Spielen ohne Story. Es kann funktionieren, aber dann muss es halt wirklich irgendeine coole Idee haben oder irgendeine richtig coole Mechanik, die ich so sonst nirgendwo treffe. Aber wenn ein Spiel mir eine coole Story erzählt, unser letztes Beispiel, wo das ganz krass war, war Aridia. Wenn ich mit der Story gehen kann, dann kann ich halt auch über Schwächen in den Mechaniken hinwegsehen.
Ganz genau, ja.
Viel eher, als es manch anderer kann.
Das ist völlig richtig. Allerdings darf man da nicht vergessen, dass jeder Mensch so einen Sweet Spot hat, was das betrifft. Es gibt ganz viele Leute, für die zu viel Story dann irgendwann dem Spiel eher im Weg steht, als es zu unterstützen. Und es kann auf gar keinen Fall jemals ein Spiel oder sonst irgendwie ein Kunstwerk geben, was allen Menschen gefällt. Das ist einfach völlig unmöglich. Und deswegen muss man so oder so immer ein paar Abstriche machen. Und letzten Endes können wir vor allem nur von unserer persönlichen Warte entscheiden, was gefällt uns, was können wir uns vorstellen, was vielleicht auch andere mögen könnten. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, ich möchte Spiele machen, die ich selbst mag. Ich habe keine Lust, meine Arbeitszeit für Projekte zu investieren, hinter denen ich nicht stehe.
Cooler Ansatz. Wir haben so ein bisschen auch dieses Problem halt auf einer anderen Ebene. Wir versuchen ja, Spiele zu beschreiben und haben halt, ich habe meine Erfahrung mit dem Spiel, Kai hat seine Erfahrung mit dem Spiel. Wir können die in einem Gespräch zusammenbringen und besprechen, aber das sind ja trotzdem nur zwei Meinungen.
Ja.
Was wir halt versuchen zu machen, so ein bisschen, ist zu extrapolieren daraus, wem könnte das gefallen? Also wo könnte da jemand ein Interesse dran haben? Wo könnte da eine Schnittmenge liegen? Und wenn euch das und das gefällt, dann könnte das Spiel an der Stelle was für euch sein und so weiter. Deswegen, die Geschichte hatten wir, das haben wir, glaube ich, auch mit Matthias von Kobo besprochen, so wirklich schlechte Spiele gibt's halt kaum noch. Also so Spiele, die halt wirklich schlecht sind, kommen kaum noch raus. Also klar, gibt's immer mal wieder so ein Beispiel, wo es halt wirklich broken ist, oder aber durch Game-Testing, dadurch, dass der Markt so ist, wie er ist, passiert das ja relativ in Anführungsstrichen wenig, und wenn, dann setzt sich das sowas nicht so durch.
Aber stimmt das wirklich, Lars? Also wir hatten ja jetzt auch das ein oder andere Spiel, wo wir ja doch auch sehr negativ bewertet haben, und klar kannst du jetzt sagen, mechanisch funktioniert.
Die haben auch ihre Fans.
Ja, aber also ich finde, mechanisch mögen sie vielleicht funktionieren, aber nur weil ein Spiel mechanisch funktioniert, heißt das ja nicht automatisch, dass es nicht schlecht sein kann, oder?
Gute Frage. Also wir hatten jetzt zum Beispiel so als einen der Tiefpunkte unserer Podcasts, wenn man so will, ohne den Leuten nahezutreten, weil auch da stecken Leute dahinter, die viel Herzblut rein investiert haben. Escape from Stalingrad Z zum Beispiel hat halt bei uns überhaupt nicht funktioniert. Ist von den Mechaniken total fiddelig und kleinteilig, erzählt keine Geschichte, die gut funktioniert. Und trotzdem gibt es ja Leute, die das mögen, und alle Spiele von Raybox Games bauen ja so ein bisschen auf derselben Art die Spiele, wie die Spiele funktionieren sollen, auf. Ich weiß nicht.
Ja, vielleicht hat's bei euch einfach nicht Klick gemacht.
Ja, das stimmt.
Boah, ich muss zugeben, also ich treffe mich, oder anders, einmal im Jahr mache ich mit anderen Leuten aus dem Verlag bei uns ein Retreat. Wir mieten uns irgendwo ein Ferienhaus und gehen dann für eine Woche dahin und nehmen einfach einen riesigen Korb voller Spiele mit, und dann wird alles gespielt, was sich nicht wehrt. Nicht von uns, sondern halt einfach alles, was wir irgendwo gefunden haben. Und es ist immer super lustig. Es sind ganz viele Dinge dabei, die man sehr schnell wieder vergessen hat. Es sind aber auch jedes Mal wieder sehr denkwürdige Spiele dabei, an die man sich noch lange erinnert. Und die Erfahrung, die wir dabei gemacht haben, ist, dass die Qualität der Spielregel ist bei Crowdfundings sehr, sehr viel schlechter normalerweise als bei anderen Spielen. Und ich glaube auch, dass man einem Projekt anmerkt, ob es unter Zeitdruck fertig werden musste oder ob es ordentlich getestet wurde. Ob es das dann automatisch zu einem schlechten Spiel macht, es steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, aus ganz vielen Spielen kann man mit einem anderen Mindset noch mal viel rausholen, auch wenn eigentlich man nicht wirklich das spielt, was da hundertprozentig steht, sondern man spielt es dann halt so, wie es möglicherweise gedacht ist, und dann ist es doch cool irgendwie am Ende. Aber man merkt, ob Projekte die Zeit hatten, die sie brauchten.
Wobei man da vielleicht ja auch noch mal ein bisschen in Perspektive setzen müsste, vielleicht, dass ja durchaus auch einige Spiele gibt, die dann irgendwie vielleicht in Amerika, ne, gefundet wurden und von dort eben auch gepublished wurden, die dann aber von deutschen Verlagen lokalisiert werden. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch viel mit Frosted Games gesprochen, mit dem Hesi. Mhm. Und der hat uns ja auch so ein bisschen beschrieben, dass sie ja, wenn sie eine Anleitung dann zum Beispiel übernehmen, ne, die arbeiten zum Beispiel ja gerade an dem Elder Scrolls von Chip Theory Games, ja, dass sie dann auch die Anleitung komplett auf den Kopf stellen, ja, und das ist zumindest so mein Eindruck, dass die Anleitung dann deutlich gepolischter wirkt und deutlich strukturierter wirkt, als sie es vielleicht dann im Originalspiel aus den USA zum Beispiel jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob du da Erfahrungen auch hast.
Absolut, hundertprozentig. Ich glaube auch, dass Deutsche andere Ansprüche an Spielregeln stellen, als es vielleicht andere tun.
Und da gibt es auch unglaublich schlechte. Das ist unfassbar teilweise.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben ja jetzt auch einiges schon über euer Portfolio kennengelernt. Ich würde aber vielleicht einfach nochmal gern auf das Portfolio von Otavio jetzt speziell nochmal zurückkommen. Wir haben ja eine sehr lange Folge, über anderthalb oder über eine Stunde 45 Minuten sogar ist die Folge geworden, über Heldenqueste gemacht. Und wir haben ja auch noch bei uns auf der Liste das Samtpfoten-Tango. Das steht ja, das ist ja speziell Lars kleiner Favorite auch, so als Katzenfan. aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was auch über die, du hast ja schon gesagt, es gibt die Adventure in the Box, die Story in the Box, über die anderen Spiele so ein bisschen erklären, dass ich vielleicht unsere Community auch ein bisschen besser vorstellen kann, was ihr noch so im Repertoire habt.
Mhm. Ich glaube, ein paar Mal angesprochen hatte ich eben schon Backstep Heroes. Das ist unser eines nicht so richtig kooperatives Spiel. Das ist ein schnelles Kartenspiel. Ist so ein bisschen, also ist jetzt ein bisschen fies. Darf ich fies sein? Ich darf fies sein.
Klar.
Ich darf auch mal fies sein. Wir haben uns hingesetzt und uns überlegt, boah, wir hätten mal richtig Bock auf Munchkin, aber in gut. Und aus dem Ansatz ist dann Backstep Heroes entstanden. Also Munchkin ist ein cooles Spiel, das definitiv. Aber jeder, der es ein paar Mal gespielt hat, weiß, dass es sich einfach extrem ziehen kann am Ende. Und das ist was wir gerne vermeiden wollten. Und daraus ist Backstep Heroes entstanden. Also man spielt eine Heldengruppe, man zieht zusammen los, um Monster zu töten. Meistens sind die Monster aber nur Beiwerk und man sticht sich lieber gegenseitig in den Rücken und am Ende hat irgendjemand hoffentlich die meisten Schätze und hat gewonnen. Was wir noch so ein bisschen als Outlier haben, ist Level Up. Das ist ein Quizspiel, ist also auch nicht ganz kooperativ, aber irgendwie doch, denn es ist darauf ausgelegt, als Kneipenquiz gespielt zu werden, also in Teams. Die Fragen kommen allesamt aus der Nerdkultur. Da geht's von Bretts und Karten, Rollenspielen, über Sci-Fi-Literatur, über diverse Film-Franchises, über Linguistik ist mit dabei. Halt alles Mögliche, was irgendwie so ein bisschen Special Interest ist. Und es ist alles Multiple Choice und man hat immer so das Gefühl, boah, ich müsste das eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht. Lass uns drüber diskutieren. Das funktioniert ganz fantastisch. Zu den beiden Spielen haben wir dieses Jahr auch Nachfolger, / Erweiterungen in der Pipeline. Dann haben wir Koboldjäger, was eine vereinfachte Variante von Aventuria ist, praktisch. Also so ein bisschen kindgerechteres Artwork, einfachere Mechaniken. Die Kampagne ist nicht ganz so ausladend, wie sie bei Kelche der Macht wäre. Das haben wir auch zum Spiel rausgebracht letztes Jahr. Die Heldenqueste steht natürlich auch noch neben den Adventures in the Box. Und wir haben noch ganz viele Dinge in der Pipeline, über die ich noch gar nicht so viel erzählen darf, aktuell fürchte ich.
Sehr schade.
Alles gut. Ja, aber kann ich verstehen. Ihr wollt ja auch das Momentum nutzen und ja.
Ja, vor allem mache ich euch jetzt vielleicht den Mund wässrig mit Dingen, die wir dann doch nicht mehr rechtzeitig zum Spiel dieses Jahr rausbringen können. Und dann am Ende sind alle enttäuscht, dass wir ja auch können.
Aber das sind prinzipiell schon eher Sachen, die ihr über den Retail dann direkt reinbringt und nicht irgendwie übers Crowdfunding, oder?
Nee, genau. Das sind alles Sachen, die über den Retail kommen. Wir haben tatsächlich aktuell eine Crowdfunding-Kampagne laufen. Gut, dass du es sagst. Siehst du mal. Und zwar, vielleicht sagt euch noch das Abenteuerspiel The Warlock on Firetop Mountain was.
Selbstverständlich. Die Kampagne verfolge ich schon sehr lange.
Sehr schön. Genau, das haben wir gamifiziert in einem dicken Brettspiel. Das ist jetzt im Moment auf Gamefound. Wir haben für dieses Jahr auch noch auf den Zettel einen neuen Aufschlag für Myth. Das ist ein Miniaturenspiel, das euch möglicherweise bekannt sein könnte. Da bringen wir die nächste Edition, will ich gar nicht sagen. Es ist Myth, aber irgendwie doch was Neues. Das wird wild. Das wird wild, das kann ich euch versprechen. Und Aventuria haben wir natürlich auch noch in der Pipeline.
Ja, cool. Ja, sag auf jeden Fall Bescheid, wenn wir da irgendwie zu einem Launch irgendwas für euch vielleicht mal testen sollen oder so.
Sehr gerne.
Wenn ich was machen soll, sag auf jeden Fall Bescheid. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, das war nämlich noch auf meiner Liste für heute, da auf jeden Fall mal nachzufragen zu der Gamefound-Kampagne, die gerade noch läuft. Ich war da nämlich auch aktiv und habe da so ein bisschen auch in den Kommentaren so ein bisschen mitgeschrieben. Da ist ja doch auch ein bisschen was schiefgelaufen, wenn ich so richtig verstanden habe, oder? Gerade was dieses Pricing anging. Ich war so heiß auf die Kampagne und habe das letztes Jahr in Essen auch bei euch schon stehen sehen. Da hattet ihr ja, glaube ich, einen Prototypen schon da.
Genau.
Und war dann so überrumpelt über den Preispunkt, wo ich gedacht habe, boah, 110 Euro oder 100 Euro ungefähr, glaube ich, für das Base Game, was ich extrem teuer fand und hatte dann in den Kommentaren auch irgendwie so geschrieben, hey, das ist schon mir zu teuer leider, sonst wäre ich da auf jeden Fall safe mit dabei gewesen. Und ich glaube, irgendwie 1-2 Tage später kam dann irgendwie die Nachricht von, ich weiß nicht, ob es von dir war oder von einem von euren Mitarbeitern, dass da irgendwie ein Fehler unterlaufen ist. Und ja, viele Kommentare ja da waren, boah, der Preispunkt geht gar nicht, viel zu teuer. Und dann musst du dir quasi diesen Fehler eingestehen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Du hattest absolut recht, es war viel zu teuer und das war nicht so gedacht. Wir haben bei dieser Kampagne haben wir das erste Mal mit einem Dienstleister zusammengearbeitet, der das Marketing im US-sprachigen Raum übernimmt, weil das eben so eine wichtige Plattform für uns ist und wir da gar so viel Erfahrung mit haben bisher. Und über die lief eben auch das Aufsetzen dieser Seite. Da sind in der Kommunikation ein paar Dinge schiefgegangen. Zum einen, ich meine, wir arbeiten jetzt lang genug mit der Plattform zusammen, um zu wissen, wie das funktioniert, aber irgendwie sind dann nochmal Netto und Brutto und wie war das jetzt noch irgendwie mal? Und dann ist eine falsche Zahl mit reingerutscht und dann war das Spiel am Ende tatsächlich 40 Euro teurer, als es sein sollte. Das war nicht so beabsichtigt und die Kommentare waren alle völlig berechtigt. Mhm. Mittlerweile haben wir es angepasst. Wir haben auch kurz drüber nachgedacht, ob wir es vielleicht dann lieber nochmal ganz von vorne anfangen sollten. Haben uns dann letztendlich dagegen entschieden. Jetzt ist es für, ich glaube, 60 Euro netto sind es jetzt, die es drinsteht. Und das, so ist es gedacht.
Das Base Game, genau. Ja, ich muss sagen, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob das nicht vielleicht auch eine Option gewesen wäre, da zu sagen, hey, ich resette einfach nochmal und starte es einfach in einem Monat nochmal frisch neu. Gerade weil vielleicht viele da auch direkt abgeschreckt waren und dann die Kampagne geunfollowed haben. Mhm. Kann ja alles irgendwie sein, ne? Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich auch hatte noch. Jetzt hast du es natürlich schon ein bisschen beantwortet, aber da habt ihr euch doch wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Kopf gegriffen, habt so ein bisschen gedacht, irgendwie so, ach Mist, jetzt haben wir irgendwie ein Jahr lang diese Kampagne vorbereitet und dann genau wo es startet, passiert dieser Lapsus und vielleicht springen deswegen viele Bäcker ab, ne? Das ist irgendwie.
Ja, man ist nie voll gefeit gegen sowas. In dem Fall ist es wirklich richtig mies gelaufen. Und wir haben uns die Zeit genommen, alle Optionen, die wir haben, durchzugehen. Wie gehen wir da am besten mit um? Und letzten Endes stand für uns aber sehr schnell fest, das Einzige, was wir machen können, ist offen damit umzugehen, was passiert ist. Und eben auch, also tatsächlich haben uns unsere amerikanischen Marketingpartner stark davon abgeraten, mit Ehrlichkeit an die Sache ranzugehen. Hängt vielleicht ein bisschen mit dem Zeitgeist zusammen, aber egal, wir haben beschlossen, dass uns das aber einfach zu wichtig ist und wir haben es dann trotzdem gemacht und lassen die Kampagne jetzt einfach so laufen.
Ja, okay, ja, wir werden ja auf jeden Fall den Link zur Gamefund-Kampagne werden wir auf jeden Fall mal in die Shownotes hauen, falls da Leute aus unserer Community noch mit einsteigen wollen und die auch zu eurem Webshop werden wir, denke ich mal, den Link mal einfach in die Shownotes reinhauen, dass die Leute da einen Zugriff drauf haben.
Gerne.
Ja, also seid ihr denn da bisher zufrieden mit der Gamefund-Kampagne oder? Weil so prinzipiell läuft sie ja gar nicht so schlecht, aber habt ihr da, ja, was habt ihr da erwartet?
Das ist voll im Soll, möchte ich mal sagen.
Okay.
Tatsächlich ist es ja auch, also wir haben auch Aventuria das letzte Mal schon international laufen gehabt. Trotzdem hat das natürlich, ich meine, es ist eine urdeutsche Marke und entsprechend ist eben auch die Resonanz im Ausland eine andere, als sie es jetzt ist. Der Warlock ist einfach als Name, was wovon so viele Leute schon mal gehört haben, dass das dann viel besseres Standing hat. Und wir haben uns diesmal auch viel Zeit genommen, das Ding vorzubereiten, anzukündigen. Du meinst ja, also wir hatten eine Demo dabei dieses Jahr auf der Spiel. Wir hatten aber, also 2025 letztes Jahr. Wir hatten aber auch 2024 schon eine Demo dabei. Von daher hatten wir da eine viel längere Rampe. Und insgesamt sind wir absolut zufrieden, wie das jetzt läuft. Also mit Sicherheit hat dieser Fehler am Anfang jetzt ein bisschen Traction eingebüßt dabei, aber trotzdem läuft es gut und zufriedenstellend.
Cool. Ja, ich kann nur ermutigen, wer sich aus unserer Community die Kampagne noch nicht angeguckt hat, der Link ist in den Shownotes, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Wir haben es ja in Essen schon gesehen, ich finde, es sah extrem cool aus.
Ist ein gutes Spiel.
Aber vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei Sätze so ein bisschen zum Spiel sagen. Es ist ja, glaube ich, so ein Kampagnen-Dungeon-Crawler so ein bisschen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, noch für die Leute, die es nicht kennen.
Genau, es ist ein Kampagnen-Dungeon-Crawler, aber anders als andere ist es ein Roguelike. Es ist also daraus ausgelegt, dass man es gar nicht beim ersten Mal schafft, sondern halt irgendwie so und so weit kommt und dann scheitert man. Dann hat man aber das Wissen, was man braucht, um das nächste Mal vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen, bessere Wege zu gehen, bis man dann das nächste Mal irgendwo scheitert und irgendwann beim weiß nicht wie vielten Anlauf schafft man es dann vielleicht tatsächlich ganz durch und kann dem Warlock das Handwerk legen.
Ja, cool. Ja, wir haben gerade vor, ich weiß gar nicht, vor 1-2 Monaten, glaube ich, haben wir mal so eine Folge rausgebracht, wo wir so ein paar Brettspielmechaniken erklärt haben und da war eben unter anderem Roguelite und Roguelike dabei, weil es da ja doch einen kleinen Unterschied gibt und wir haben bei uns auf dem Tisch steht gerade Slay the Spire als Roguelite. Und wir wollen aber auch irgendwann noch zum Beispiel Dead Cells spielen, was ja eher Roguelike ist. Mhm. Und von daher kann ich da auch nur animieren, wer noch nicht weiß, was das ist, da mal in unsere Mechanikenfolge reinzuhören.
dieser Krampf mit dem Like und Leid. Oh Gott.
Das ist aber einfach ein faszinierendes Thema. Also das ist
auf jeden Fall.
Ja.
Und progressed der Charakter über die Versuche hinweg oder gar nicht? Oder?
Ich glaube, so gut wie gar nicht. Ich habe es zu einem relativ frühen Zeitpunkt getestet. Da war auf jeden Fall noch vorgesehen, dass die Charaktere mechanisch nicht wachsen, sondern dass rein über das Wissen der Spieler läuft. Ich kann dir nicht versprechen, dass sich da vielleicht nicht in kleinen Details was dran geändert haben könnte. Aber vorgesehen war es, glaube ich, nicht.
Wir hatten von anderen Kampagnenerstellern und so gehört, dass das gerade, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass diese US-Geschichte natürlich auch ein Problem ist für die Brettspielindustrie.
Mhm. Ja, absolut.
Wie geht ihr damit um? Also ihr habt ja gerade mit Ulysses, also Ottavio platziert, ich weiß nicht, wollt ihr Ottavio auch als globale Marke platzieren oder bleibt das eher so eine deutschland-europäische Marke?
Als Wortmarke wird das wahrscheinlich eher im deutschsprachigen Raum bleiben tatsächlich. Aber als Verlag Ulysses haben wir auch den Anspruch, dass viele unserer Produkte Absatz im Ausland finden können.
Ja, und gerade mit Ulysses und diesen RPG-Geschichten oder Pen-and-Paper-Geschichten habt ihr ja einen Riesenmarkt da drüben.
Das stimmt, wobei wir da letzten Endes tatsächlich eher die Übersetzungsdienstleister für viele große Linien in den Staaten sind. Wir hatten früher lange eine Lizenz für Dungeons & Dragons, bis Hasbro das irgendwann selbst in die Hand genommen hat. Pathfinder übersetzen wir immer noch, das sind so die größten Namen, die sie da haben. Was tatsächlich aber auch für uns ein großes Problem darstellte, ist diese ganze Tariffs-Geschichte, die sich da in den letzten Jahren ergeben hat. Denn als das Thema so richtig akut wurde und niemand mehr wusste, wie es eigentlich in Zukunft aussieht, war gerade unser Aventuria-Crowdfunding durch. Und da gab es natürlich auch viele Bäcker in den USA, die dann überhaupt nicht mehr wussten, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Das hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass wir ein paar Projekte nach hinten verschoben haben, die wir sonst vorher realisiert hätten. Und auch wenn das Thema jetzt im Moment vordergründig ja geklärt zu sein scheint, wissen wir, glaube ich, alle, dass das sich von heute auf morgen jederzeit ändern kann, aus jedem beliebigen Grund.
Es hat keine Verlässlichkeit in der ganzen Geschichte.
Ganz genau.
Und das wird halt auch oft vergessen, was an der Stelle kaputt gemacht wurde. Das betrifft ja nicht nur euch, das betrifft ja die gesamte Industrie.
Ja.
Dass du halt gerade diesen Sicherheitsaspekt, den hast du halt gar nicht mehr.
Völlig richtig. Und es wird mit Sicherheit sehr lange dauern, bis dieses Vertrauen auf eine stabile Zukunft, was das betrifft, wiederhergestellt ist. Das ohne Frage. Letzten Endes können wir aber nichts anderes machen als, also irgendwie müssen wir planen. Das steht ja fest.
Ja, du kannst den Markt ja nicht außen vor lassen.
Ganz genau, ja, ganz genau. Von daher, alles, was wir machen, wir planen nach bestem Wissen und Gewissen. Und sollte sich am Ende rausstellen, dass das aus welchen Gründen auch immer nicht klappt, müssen wir nochmal neu überlegen.
Gut, also ich hätte noch eine Frage, die ich eigentlich am Anfang stellen wollte und es dann irgendwie verpennt habe bei deiner Vorstellung. Du hattest ja auch schon so ein bisschen am Anfang erklärt, dass du selber auch sehr aktiver Rollenspieler bist und eben hattest du auch noch gesagt, dass ihr auch mal so einmal im Jahr so ein Brettspielwoche macht. Die machen Lars und ich ja auch, die ist gar nicht mehr so weit weg, ist nur noch 4-5 Wochen. Dann geht's in die Sonne für eine Woche, ohne Frauen, ohne Kinder. Wird auch immer viel gespielt. Natürlich nur kooperativ bei uns. Und da du ja hier zu Gast bist bei einem Podcast über kooperative Brettspiele. Wenn du jetzt so sagen müsstest, so, du hast ja auch relativ viel Spielerfahrung, wenn du jetzt so deine Top 3 kooperativen Spiele uns mal nennen müsstest, welche wären das und warum?
Okay, das fällt mir gar nicht so schwer.
Das ist gut.
Platz 1 ist uneingeschränkt Spirit Island. Das ist, glaube ich, einfach mein All-Time-Favorite-Brettspiel und das wird sich auch nicht so schnell ändern, denke ich. Es könnte daran liegen, dass ich so ein bisschen ein Fable für Puzzle Games hab. Und letzten Endes ist das ein Optimierungsproblem. Das ist das Wort, genau. Und das ist einfach super faszinierend. Und vor allem die unglaublich vielfältige Skalierbarkeit, die das Spiel bietet, ist großartig. Also es hat mich sehr lange nicht losgelassen und ich komme immer wieder gerne dahin zurück. Mein Platz 2 ist Marvel Champions von Fantasy Flight Games, würde ich sagen.
Ja.
Zum einen, weil das Spielprinzip, diese Mechanik ist bestechend einfach, hat aber sehr, sehr viel strategische Tiefe. Was mich aber extrem beeindruckt hat an dem Spiel, ist, wie es schafft, mit vergleichsweise wenig echte Geschichten zu erzählen. Also es sind immer nur so ein paar Szenariokarten, die vorgelesen werden und dann passieren irgendwelche Dinge und dann machen die Schurken irgendwas und man hat plötzlich das Gefühl, ja, hey, das ist ein Comic, den ich gerade lese. Es funktioniert. Ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und mein Platz 3, ich muss mich auf kooperative Dinge beschränken bei euch,
ja,
ne?
Ja.
Dann würde ich Sleeping Gods nehmen, tatsächlich.
Okay.
Ich weiß, es war bei euch, ja. Man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ein unheimlicher Fan von Cosmic Horror. Ich liebe Cthulhu, ich liebe Lovecraft, die ganzen Geschichten sind absolut mein Schnack. Und es steht zwar nicht drauf bei Sleeping Gods, aber es fühlt sich irgendwie so an wie so eine Cosmic Horror Story. Auch wenn der Skin das nicht immer unterstützt. Und die Mechaniken sind durchaus ausbaufähig, würde ich sagen. Aber das Setting ist einfach, weiß nicht, das zieht mich einfach in seinen Bann. Mhm.
Ja, das Setting, das hatten wir, haben ja darüber auch eine relativ lange Folge auch gemacht. Wir hatten es ja auch schon relativ lang gespielt. Mhm. Das Setting ist großartig, ja, auch die ganzen, wie es gezeichnet ist und so. Und das ist ja alles von dem einen Mann, das war ja nur er mit seiner Frau, ich habe den Namen leider schon wieder vergessen, wie der Autor hieß. Aber das hat er ja nur er mit seiner Frau illustriert und auch das komplette Game Design gemacht. Das haben wir damals auch schon sehr wertgeschätzt in der Folge. Und interessanterweise haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen ja so eine Community-Umfrage auch gemacht. Mhm. Wo wir auch die Top 20, 25 Koop-Spiele unserer Community gesammelt haben. Und dreimal darfst du raten, was da auf Platz 1 war.
Überrascht mich nicht. Wohlverdient, möchte ich sagen.
Ja, Spirit Island ist auch in unserer Community hoch beliebt und das steht hier auch schon rum. Das ist immer so ein bisschen die Einstiegshürde der Regeln, weil es ja doch einigermaßen auch komplex ist und wir jetzt auch einige ja doch relativ große Kampagnenspiele auch noch auf der Liste hatten, aber ja, dadurch, dass das so beliebt ist, werden wir nicht drum rumkommen, Lars, das dann auch zeitnah mal auf den Tisch zu bringen.
Habe ich kein Problem mit.
Wenn ihr Einstiegsgeister nehmt, wird das auch gar nicht so kompliziert. Versprochen.
Ja.
Okay.
Ja, da hat ja, glaube ich, auch der Verlag irgendwie Insolvenz angemeldet, ne? Ich glaube, Greater Than Games war ja, glaube ich, der Herausgeber. Die sind auch bankrott gegangen jetzt, ja, in dieser Krise, ne?
Das bedauere ich sehr. Mhm. Mal schauen, was aus der Marke wird. Vielleicht ergibt sich da nochmal was.
Ich wollte gerade sagen, es gab ja einiges an Erweiterungen da auch jetzt schon in den letzten Jahren, mhm, auch sehr erfolgreich und dadurch, dass es so beliebt ist, hätte ich schon die Hoffnung, dass es vielleicht sich irgendein Verlag vielleicht schnappt, die Lizenz.
Wenn mein Schreibtisch ein bisschen leerer wäre.
Da würde ich auch nicht Nein sagen. Ja.
Wir haben, ich hätte noch eine Frage, zu der du gar nicht so viel sagen musst, aber viel sagen kannst. Also ein einfaches Ja oder Nein würde mir sogar auch reichen. Gibt es in deinem Kopf eine Idee für ein Spiel, das du schon immer mal machen wolltest, aber bisher aus irgendwelchen Gründen es noch nie dazu gekommen ist?
Gott, ja.
So ein ganz spezielles oder einfach, wo man sagt, ja, ich habe 20, 30 Ideen, ich bin noch nie dazu gekommen? Oder gibt es wirklich so diese eine Idee, wo du sagst, und dann hat es da nicht gepasst und dann hat es da nicht gepasst und dann hat das nicht gepasst und irgendwie ist es immer hinten runtergefallen?
Ich habe zwei ganz konkrete Ideen. Zu der einen gibt es tatsächlich auch schon einen Prototypen und den habe ich auch schon unserem Chef vorgestellt und das war eigentlich ganz cool und das wollten wir eigentlich auch machen und dann hat irgendwie nie sich die Zeit dafür ergeben. Und die zweite Idee ist nicht ganz so weit, ist aber auch, ja, die reift auch schon seit, oh Gott, seit Jahren inzwischen. Ja, es mangelt an der Zeit, es mangelt einfach immer an der Zeit.
Bei meiner Vorstellung musst du es doch nur machen. Also
Das stimmt. Aber leider hat der Tag nun mal auch nur so viele Stunden. Und es kommt durchaus vor, dass ich mir tatsächlich auch mal so die Wochen dann um die Ohren schlage, um Projekte voranzubringen. Was ich aber nicht machen möchte, ist meine Freizeit komplett dem Beruf opfern. Das ist einfach so ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen Prinzip, vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich könnte diese Projekte mit Sicherheit schon lange fertig haben, aber das halt dann zu Kosten anderer Bereiche meines Lebens. Und ja, im Moment sind mir die Kosten zu hoch.
Komplett verstehen.
Und dann kommen noch so zwei Dullis wie wir und laden dich noch abends zu einem Interview ein, ne?
Das ist völlig in Ordnung. Das, das kann ich als Arbeitszeit verbuchen.
Sehr gut.
Und lieber Brettspiel oder lieber Pen and Paper?
Huh.
Und warum?
Boah, das ist eine echt schwierige Frage. Ich würde beides immens in meinem Leben vermissen, wenn es nicht da wäre. Boah. Nee, das ist wirklich, das ist eine tagesaktuelle Frage.
Okay, dann anders gefragt.
Ja.
Was davon spielst du momentan mehr?
Berufsbedingt spiele ich im Moment wahrscheinlich mehr Brettspiele. Wir haben aktuell ein paar große Klopper im Playtests und das frisst viel Zeit. Also zu den Rollenspiel-Sessions kommt es vergleichsweise eher seltener, nur so einmal die Woche ungefähr. Aber wie gesagt, ich würde auf keines von beiden je verzichten.
Also du spielst auch noch in deiner Freizeit?
Ja.
Also du schaffst es noch, das dafür die Zeit zu finden?
Man muss sie sich einfach nehmen.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es, also gerade in dieser Branche, was heißt gerade in dieser Branche, aber was ich so ein bisschen erlebt habe, ist halt, dass vieles, was heißt erlebt, mitbekommen habe, sagen wir es mal so, dass vieles halt Zeitplan getrieben, sehr viel mit Deadlines, und da können sowas, solche Sachen ja durchaus hinten runterfallen. Wie du gerade sagtest, du willst ja so ein bisschen deine Freizeit noch erhalten, aber das funktioniert wahrscheinlich auch nur, wenn man bei einem gewissen großen Verlag ist, mit einer, wo es halt auch eine Struktur dahinter gibt. Wenn ich mir vorstelle, dass das in einem kleineren Verlag ist, wo du so eine Zwei- oder Drei-Mann-Show bist, die gerade ein Projekt selbst stemmt, dann macht es halt keinen, also weißt du, was ich meine? Das ist so, wenn du es nicht machst, wird es halt nicht gemacht. Auf gut Deutsch.
Ich bin durchaus auch ein Flaschenhals bei uns. Und Dinge, wenn ich sie nicht mache, passieren sie einfach nicht. Also es gibt ein paar Sachen, die ich einfach nicht delegieren kann. Aber in meiner Freizeit zu spielen ist extrem wichtig für mich. Es gab Zeiten, in denen ich das vernachlässigt habe und ich gerade das Thema Rollenspiel irgendwie nur noch als Bestandteil meines Jobs und nicht mehr meines Privatlebens angesehen habe. Und ich habe sehr drunter gelitten. Ich brauche diese Beschäftigung mit dem Thema von reiner Hobbyperspektive unbedingt, um meine Freude an meinem Beruf zu erhalten. Und deswegen spielt einfach kein Weg dran vorbei, dass ich mir diese Zeit nehmen muss.
Wie viel Prozent würdest du denn sagen, wenn man das in Prozentzahl überhaupt darlegen kann, sind denn so Playtesten und so während deiner Arbeitszeit? Weil das klingt ja für mich so ein bisschen nach einem Traumberuf.
Also ein Großteil der Playtests finden tatsächlich eher nach den Office Hours statt. Okay. Aber so 20-30% fallen vielleicht dann tatsächlich auch mal ins Tagesgeschäft rein.
Okay, immerhin.
Ja, aber das, was du gesagt hast, ist ja so ein Punkt, mit dem man halt als Content Creator, da sind wir ja auch nicht unique, da haben wir uns auch schon mit manch anderem drüber unterhalten, so ein Ding, in das man auch läuft. Wann wird das Spielen wirklich zu einem Job und wann macht man es noch aus Spaß?
Ja.
Wo wir uns zum Beispiel auch so ein bisschen, natürlich orientieren wir uns daran, was für Spiele sind da, wo laufen demnächst Kampagnen, was lässt sich zeitlich wie gut einplanen. Mhm. Aber uns ist immer noch wichtig, dass wir immer auch ein Spiel dabei haben oder im laufenden Prozess haben, was wir spielen, weil wir Bock drauf haben.
Ja.
Weil wir waren mal an so einer Grenze, wo wir Spiele gespielt haben, um Folgen zu machen. Und das ist ein Moment, wenn du den erlebst, ist es kein schöner.
Mhm. Richtig, ja. Die Lehre musste ich auch auf die harte Tour, muss ich die Erfahrung machen. Trotz allem, man kommt nie aus seiner professionellen Haut raus. Ich werde niemals in meinem Leben mehr ein Spiel spielen können, ohne mir Gedanken zu machen, boah, ist die Mechanik wirklich notwendig? Mhm. Boah, die Regel ist aber nicht sehr klar formuliert. Oh, das hätten wir aber wirklich besser hinkriegen können. Also das.
Ich werde auch nie wieder ein Spiel spielen können, ohne es zu analysieren, während ich es spiele. Ja. Das ist einfach so, ja.
Aber das ist nochmal was sehr anderes als, also wir setzen es wirklich bewusst hin, spielen Spiele, die weit ab von dem sind, was wir machen, und konsumieren die einfach nur als Spieler. Und das ist das, was uns einfach auch unsere Leidenschaft am Leben hält.
Ja, cool. Ja, sag auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr mal irgendwie einen Prototypen habt, den wir mal testen sollen oder so. Wir hatten das ja auch mit dem Earth Tipping Point gemacht, wo wir auch in die Anleitung ein bisschen reingeguckt haben und so.
Mhm, sehr gerne.
Also da bieten wir uns gerne an. Wir haben uns als Ziel gesetzt, mindestens ein Prototypenprojekt deutscher Natur dieses Jahr zu unterstützen. Also sag gerne Bescheid, wenn es da was gibt, wo vielleicht für uns interessant sein könnte und wo du denkst, dass wir da helfen können.
Ich habe da was im Auge, was genau das Richtige für euch sein könnte.
Cool, das klingt gut.
Ich bin gespannt. Cool, dann möchtest du noch was sagen oder wollen wir für heute den Talk beenden?
Ich habe, glaube ich, mehr gesagt, als ich sollte.
Also mir war durchaus wichtig, dass ich mal so ein bisschen auch aus erster Hand verstehe, was ist Ottavio, wie unterscheidet sich's von Ulysses, wie wollt ihr euch so aufstellen? Mhm. Ich glaube, darüber konnten wir uns jetzt ausführlich unterhalten.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen.
Ja, ich habe gegoogelt und habe gesucht und so richtig schlau geworden bin ich halt nicht. Und deswegen habe ich mich sehr auf diese Unterhaltung gefreut darüber.
Ja, da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ist ja auch alles okay. Am Ende ist ja der Punkt, wenn das Spiel mir gefällt, ist es mir auch egal, ob ihr jetzt Ottavio heißt oder ob ihr Ulysses heißt. Mein Gott, braucht mich ja nicht mehr was angehen. Mich hat es nun mal so, weil ich konnte es nicht zusammenbringen. Dann stand auf der Messe halt auch noch als Gemeinschaftsstand. Dann gibt es Spiele, da steht das drauf und manchmal steht das drauf. Und im Grunde sind es ähnliche Spiele oder sogar das gleiche jetzt bei Aventuria, je nachdem, in welchem Land ich es kaufe. Also irgendwie war das, ich umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr saß ich da, hä? Was ist es denn jetzt?
Das ist durchaus nachvollziehbar.
Ja, auf jeden Fall großes Dankeschön, Johannes, an dich, dass du dir zu später Stunde nochmal auch jetzt fast anderthalb Stunden Zeit genommen hast für uns.
Sehr gerne.
Ich finde, war extrem kurzweilig, war super interessant und ja, bin einfach mega dankbar, dass das geklappt hat heute und hoffe, dass es auch unseren ZuhörerInnen gut gefallen hat. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank.
Ich danke euch sehr für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand die Fragen gar nicht so fies, wie ihr vielleicht meint.
Okay. Nächstes Mal wird's fieser.
Oder umso besser. Ich freue mich schon drauf.
Nee, also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das irgendwann mal wiederholen können. Weiß nicht, vielleicht wenn ihr dann nach der Messe oder so nochmal was Interessantes habt, worüber ihr reden wollt oder wenn wir ein Recap machen wollen vom Jahr oder so. Irgendwie so in die Richtung.
Klingt gut.
Jetzt nicht nur, damit wir dich mal wieder treffen können. Das werden wir eh schaffen irgendwie. Aber wenn es was zu erzählen gibt, komm auch gerne auf uns zu und melde dich, dann unterhalten wir uns ein bisschen drüber.
Ja, ich glaube, ich werde da vielleicht nächsten Monat habe ich da was, womit ich euch auf den Keks gehen werde.
Klingt gut.
Sehr gern. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann freue ich mich einerseits, hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Und ich bleibe dabei, wenn es euch nicht gefallen hat, ist mir relativ egal, diese Interviewsache werde ich weitermachen, weil ich Bock drauf habe. Und falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Rezension da und lasst ein paar Sterne da oder was auch immer für Bewertungssysteme es irgendwo gibt. Kommt bitte zu uns auf den Discord, wenn ihr Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge. Wenn ihr Fragen habt, die ihr denkt, die wir vergessen haben, dann stellen wir die auch gerne noch dem Johannes und liefern euch die Antworten dazu. Und wenn ihr bis hierhin gefolgt habt und es mögt, folgt uns, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und damit würde ich an dich übergeben, Kai.
Ja, besten Dank. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, Johannes, dass du dir so lange die Zeit genommen hast. Hat, wie gesagt, extrem viel Spaß gemacht. Und ja, wie Lars eben gesagt hat, ne, das, wir haben jetzt schon ein paar Mal ja gemerkt, dass so die reinen Interviewfolgen so von Zahlen her natürlich nicht so gut laufen, wie wenn wir jetzt über Aridia oder Agemonia sprechen. Das ist uns durchaus bewusst. Aber wir haben ja auch in unserer Jahresrückblickfolge vom letzten Jahr auch gesagt, dass wir darüber so ein bisschen hinwegsehen und dass wir das einfach machen wollen. A, weil es Spaß macht und B, weil wir natürlich auch die Reichweite von so coolen Verlagen wie jetzt Ottavio einfach auch erweitern wollen. Und ich hoffe, dass wir das heute mit der Folge wieder geschafft haben. Und hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich würde sagen, ich hoffe, dass alle auch nächste Woche oder am nächsten Montag dann wieder zur nächsten Folge mit dabei sind und sagt dann bis zum nächsten Mal. Ciao.